Seit Menschengedenken gibt es Fest. Festtage, die uns aus dem Alltag rausholen sollen, die uns helfen sollen, an das zu denken und uns daran zu erinnern, was war. Und das uns dann Mut gibt und Hoffnung für das, was kommt. In dieser Predigtserie geht es um jüdische Feste. Es geht um Faszination und auch ein bisschen um ein Geheimnis, wo hinter diesen alttestamentlichen Fest steht. Und ich kann schon mal vorweg sagen, die Feste sind durchdrungen mit Hinweisen auf Jesus Christus. Und die Feste tragen aus dem Grund auch eine grosse Hoffnung in sich. Aber jetzt ist es so, wenn man heute von der Bibel redet, die Feste haben ja etwas mit der Bibel zu tun, dann muss man sagen, gerade das Alte Testament, da gibt es ganz viele Vorurteile. Habt ihr sicher auch schon gehört, wenn ihr mit Leuten im Gespräch seid. Als ich zum Beispiel noch nicht Christ war, hatte ich die Überzeugung gehabt, die Bibel ist langweilig. Einfach, das war meine Meinung, die Bibel ist langweilig. Oder andere haben die Überzeugung, die Bibel ist lebensfremd. Oder das ist doch lebensfremd, das ist ein Salzbuch, hat nichts mit unserem Leben zu tun. Oder wieder andere Überzeugung ist, die Bibel engt ein. Oder das, was Gott sagt, das ist einhängen. Das nimmt dir alles weg, was Spass macht. Du hast doch keine Freude mehr haben, dann ist nur stier und langweilig. Und all die Regeln machen unfrei. Oder also, dass man sagt, der Himmel ist sowieso langweilig. Gerade letzte gelesen von Paulo Hofer in einem Interview. Himmel ist mega langweilig. Und ich glaube, dass es Menschen gibt, die diese Bezügung wirklich haben. Die meinen das wirklich so. Aber ich muss auch sagen, die Menschen haben nicht wirklich verstanden, was die Bibel sagt. Sie kennen die Bibel nicht richtig. Ich möchte euch einen vorstellen, der die Bibel wirklich gut gekannt hat. Mindestens der Teil, der bis zu seiner Zeit geschrieben war. Und das war der David. Der David, ein König im Alten Testament, ein Herrscher, steinreich, hat alles gehabt, was man sich vorstellen konnte. Und er hat die Bibel wirklich gekannt und war so begeistert von der Bibel. Der hat also ein Lied geschrieben über die Bibel mit 175 Strophen. Haben Sie schon mal ein Lied gesungen mit 175 Strophen? Der hat eins gedichtet. Psalm 119 ist das. Könnt ihr mal nachlesen. Alles, in jedem Vers kommt der Hinweis auf Gottes Wort, auf seine Gebote, auf seine Gesetze. Er war so begeistert von dem, dass er das hat sich so ausgewirkt. Und er, der David, der schreibt jetzt im Psalm 119, Vers 16, deine Gesetze machen mich glücklich. Hä? Deine Gesetze machen mich glücklich. Das klingt ein bisschen anders als die Sichte, die ich vorher erwähnt habe. Oder weiter schreibt er im Vers 127, ich aber liebe deine Gebote. Sie bedeuten mir mehr als reines Gold. Jetzt müssen wir mal bleiben, was der da sagt. Jetzt müssen wir mal so einen Goldbarren vorstellen vor deiner Nase. Auf der einen Seite, der Goldbarren. Was kostet also ein Goldbarren? Das heisst nicht 13'000 Franken, keine Ahnung. Und auf der anderen Seite ist die Bibel. Und für was entscheidet er sich? Für ihn ganz klar, das Wort Gottes. Und der hat mehr als nur einen Goldbarren gehabt. Der hat ein paar Goldbarren gehabt, kann ich euch sagen. Und das Wort Gottes war David wichtiger gewesen als alles in Richtung. Und er hat es nicht nur einfach so geschrieben, weil es gut ins Lied gepasst hat. Sondern es war sein Gefühl, seine Überzeugung. Oder Vers 45 sagt er, ich führe mein Leben in Freiheit und Glück. Ah, klingt gut. Und warum? Weil ich deine Ordnungen erforsche. Boah, mega, oder? Also der hat ganz eine andere Dimension erlebt. Der erlebt die Dimension nicht, ja, die Worte schränken mich ein, du darfst nicht. Das ist gerade das Gegenteil. Er erlebt die Ordnungen, wenn ich die erforsche, das bringt mich in die Freiheit hinein. Und wir sehen, das Wort hat eine Dimension, eine Kraft, die real erlebbar ist, aber auch Schönheit. Aber wahrscheinlich, nein, es ist sogar so, nicht wahrscheinlich, das ist nicht auf den ersten Blick erkennbar. Es ist nicht einfach so gerade obendrauf. Und darum sagt der David jetzt auch nochmal etwas, er betet im Vers 18, öffne mir die Augen, damit ich erkenne, welche Wunder dein Gesetz enthält. Also offensichtlich erkennt man die Wunder, die da sind, in dem Gesetz, in dem Gebot, in diesen Wort, nicht einfach auf den ersten Blick. Und vor allem auch, wenn man im Alten Testament liest, ist manches schwer zu verstehen und einzuordnen. Und das Wunderbare ist also nicht gerade ersichtlich. Die Frage ist jetzt, was ist die Lösung? Die Lösung ist das Alte Testament redet von Jesus. Das Alte Testament ist ein prophetisches Buch, wo der Messias Jesus ankündigt. Es geht um ihn. Und die Wunder, die in der Bibel stehen, erkennen wir nur, wenn wir eine Jesus-Brille aufsetzen. Vielleicht sind wir schon mal im 3D-Kino gewesen. 3D-Kino, hast du eine spezielle Brille. Wenn du die abziehst, siehst du nur das Durcheinander. Du kommst Kopf über. Sobald du die Brille anlegst, siehst du, wow, mega eindrücklich. Dann siehst du es klar. Und ihr Lieben, wenn wir müssen eine Jesus-Brille anlegen, damit wir das Alte Testament verstehen und klar sehen, was es eigentlich geht. Damit es nicht nur Kopfweh macht. 3D-Brille. Jesus ist Mitte der ganzen Schrift. Also man könnte eigentlich das Alte und auch das Neue Testament nur von Jesus her verstehen. Und das sieht man jetzt auch, und auch den Reichtum erkennen. Und das sieht man jetzt auch gut an den alttestamentlichen, an den jüdischen Festen. Es hat einige Feste gegeben, und drei sind ganz besonders gewesen. An drei Festen haben sie nämlich Männer müssen auf Jerusalem reisen. Ich lese euch das mal vor, im 5. Mose 16, Vers 16, das steht, dreimal im Jahr soll alles bei dir, was männlich ist, vor dem Herrn, deinem Gott, erscheinen, an der Stätte, die er erwählen wird. Am Fest der ungesäuerten Brote und am Fest der Wochen und am Fest der Laubhütten. Also die drei Feste sind so wichtig gewesen, dass Gott erwartet hat, alle Männer müssen. Frauen haben können, wenn sie frei gewesen sind, auch von der Familie her. Zum Teil haben wir auch Kinder mitgenommen, wenn es irgendwie möglich war, aber die Männer, die haben müssen. Und das sind die drei Feste gewesen. Einerseits das Passafest. Das steht für die Zeit der Freiheit. Weil dort haben sie an Auszug aus der Sklaverei in Ägypten gedacht. Dann Shavuot, syrische Pfingstfest, ein Ausdruck von der Dankbarkeit gegenüber Gott. Und da hat man den ersten Teil der Ernte verdankt. Das war ganz am Anfang. Übrigens, Passa ist in die Zeit von März, April gefallen. Dann Shavuot die Zeit von Mai, Juni, eben das unser Pfingsten. Und dann Sukkot, der noch kommt, das ist dann September, Oktober. Das sind die drei wichtigsten gewesen. Und Sukkot, übrigens, das muss ich noch sagen, beim Shavuot haben die Juden auch die Zeit der Gabe der Torah gefeiert. Und die Torah sind die fünf Bücher Mose. Also sie haben das verbunden mit dem Drahtdenker, dass Gott ihnen das geschenkt hat und sie haben das gefeiert. Und Sukkot ist das Laubhüttenfest, eine Danksagung für die endgültige Ernte. Es wird eine Art des Erntedankfest. Fest der Einbringung und steht für die Zeit unserer Freude. Das ist wahrscheinlich das grösste Freudefest, das sie hatten. Und an diesen drei Festen haben die Männer müssen. Auf Wanderung. Und das hat übrigens auch noch zur nationalen Einheit beigetragen, oder? Es kann sein, dass sich die Leute dreimal im Jahr gesehen haben. Und es ist zwar sicher nicht ganz einfach gewesen, weil es sind viele Leute unterwegs gewesen, aber es hat zur gesellschaftlichen und zur geistlichen Einheit beigetragen. Und Männer, die den Grundbesitz zurückgelassen haben und zum Teil ihre Familie, haben ja auch recht viel Vertrauen müssen an den Tag legen, oder? Dass Gott da aufpasst, dass nichts passiert. Und heute geht es vor allem um Shavuot. Und ich bin ziemlich sicher, dass die allermeisten von euch schon auch viel über das Fest gelesen haben im Neuen Testament. Und zwar vor allem in dem Vers, Apostelgeschichte 2, Vers 1, wo es heisst, am Tag vom Pfingstfest, oder? Und als der Tag des Pfingstfests erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und ich denke jetzt mal, dass wir oft, wenn wir den Vers gelesen haben, automatisch an christliche Pfingsten gedacht haben. Und vielleicht gar nicht so bewusst gewesen sind, dass das ja das jüdische Pfingstfest gefeiert haben. Shavuot. Und dort sind Hunderttausende von Menschen sind zusammengereist an diesem Fest und sind in Jerusalem gekommen. Übrigens, der Name für Pfingsten, es kommt vom griechischen Wort Pentekoste und heisst 50. Tag. Und das ist darum, weil das Pfingstfest haben sie feiern müssen am 50. Tag nach dem Passafest. Und heute ist der 50. Tag nach dem Passafest. Heute ist Pfingsten, heute feiern wir Pfingsten. Und es ist interessant, wie viele Parallelen es gibt zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Und ich möchte euch mal mitnehmen, so zwei Linien. Oben werden wir jetzt dann alles noch die alttestamentliche Linie sehen und unten die neutestamentliche Parallele. Zuerst einmal eins von den wichtigsten Festen, die wir gesagt haben, das ist Vipassa. Israel wird aus Ägypten befreit, Sklaverei. Sie freuen sich, sie denken jedes Jahr an den Auszug und freuen sich ganz fest. Eins der wichtigsten neutestamentlichen Feste ist Karfreitag. Jesus ist am Passafest ans Kreuz geschlagen worden. Vielleicht dann, wenn die Juden den Auszug gefeiert haben aus Ägypten, ist Jesus für uns gestorben und bei ihm geht es auch um Befreiung. Durch Karfreitag will er uns frei machen von der Macht der Sünde. Er will uns frei machen von Bindungen und letztlich sogar vom Tod. Dann ungefähr 50 Tage nach dem Auszug ist aus Ägypten das Volk am Berg Sinai angekommen. Unter diesem Berg kommt das Volk Gottes die 10 Gebote über von Mose. Noch viele andere Gebote, aber das sind so das ist der Kern. Und das ist begleitet worden durch mega Ereignisse. Also, das ist wirklich eine mega Szenerie gewesen, den Berg, Donner und Flammen und Rauchen. Der Berg hat geraucht, weil Gott auf den Berg gekommen ist. Das ist unerhörte Sache gewesen dort. Sie haben Gottes Heiligkeit und Gewalt erlebt. Und das Volk Israel feiert jetzt an dem 50 Tage nach Passa feiern sie Schavuot. Sie feiern das erste Erntedankfest, also den ersten Teil der Ernte, aber gleichzeitig feiern sie auch bis heute den Erhalt von der Tora, von den 5 Büchern Mose. Also das fällt bei ihnen zusammen, die 4 ins gleiche Fest hinein. Und sie freut sich, dass Gott ihnen das Gebot gegeben hat. Viele lesen da in der Nacht vor Schavuot, lesen sie die ganze Nacht durch im Alten Testament. Das ist irgendwie so ein Brauch bei vielen. Und interessant ist eigentlich schon, ist mir das erste Mal so bewusst gewesen, dass wir Neutestamentler, dass wir gar kein Fest haben, wo wir an den Erhalt von der Bibel denken. Dass wir denken, oh, heute feiern wir die Bibel oder so. Das haben wir gar nicht eigentlich, noch speziell. Und doch ist es ja so, dass die Bibel absolut zentral ist für uns. Wegweisend für das ganze Leben. Und warum ist das eigentlich so? Es ist so, weil die Bibel, über die Bibel heisst es im 2. Timotheus 3,16, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Die ganze Schrift ist von Gott Geist gehaucht. Theopneustos heisst es eigentlich wortwörtlich. Das heisst, der Heilige Geist hat die Worte, die da in der Bibel sind, den Autoren, den menschlichen Autoren, eingehaucht, dass sie es aufschreiben. Und das bedeutet, dass Gott der Urheber ist von der Bibel und dass er eigentlich in der Bibel uns sagt, die wahre Zeit über das Leben, über uns und über Gott selber. Und das heisst jetzt, weil Gott ewig ist, untersteht er nicht gesellschaftlichen Trends, so macht er Aussagen, die heute noch genau gleich gelten wie vor 2000 Jahren. Also muss sich nicht anpassen, sondern er steht über der Zeit. Und wenn die Juden den Erhalt von der Tora gefeiert haben, haben sie mit dem auch gesagt, ich stelle mich drunter. Ich stelle mich unter die Tora. Ich akzeptiere deine Gebote, auch dort, wo ich sie nicht einordnen kann. Auch dort nehme ich sie an. Und vielleicht auch verbunden mit dem Gebet, öffne mir die Augen für die Wunder in deinem Wort, wenn ich es nicht sehe. Und wisst ihr, wir stehen in einer Zeit, wo eigentlich in der Gesellschaft viel relativiert wird. Wo man ganz, ganz viele Ordnungen hinterfragt und auch auflöst. Ich meine, wir leben es mit, in den letzten 30, 40 Jahren ist extrem viel gegebene Ordnungen, wo auch noch vieles von der Bibel her abgeleitet war, wo man aufgelöst hat. Ich denke mal am Familienbegriff, Begriff von der Ehe. Oder ich habe vor einem Zeitchen in einer Zeitung, der Aargauer Zeitung, habe ich gelesen, ein Interview mit der Bundesrätin Sommaruga, wo sie sagt, sie fände, man sollte über Polygamie nachdenken in der Schweiz, als mögliche Lebensform. Viel Ehe. Ein Mann, 3 Frauen. Eine Frau, 3 Männer. Als mögliche Lebensform. Ich meine, wenn man oben anfängt aufzutun, wieso sollte man nicht über das nachdenken? Ich meine, wenn es für die einen stimmt. Also wir sehen, dass wir sind in einer Gesellschaft, wo Ordnungen enorm wenig Gewicht haben. Und ich glaube einfach auch, dass wir als Gemeinde müssen auch aufpassen, dass wir das nicht einfach irgendwo so ein bisschen in unsere Köpfe sickern. Dass wir auch anfangen, biblische Ordnungen hinterfragen. Ich glaube, wir sollten wach sein, dass wir das Wort Gottes nicht aufweichen. eben auch gerade prägt von der heutigen Zeit, das kann man doch jetzt nicht mehr machen, das geht doch nicht. Oder das macht mir Mühe und so, und dann findet man irgendeinen Weg, zum, ja, dass es irgendwie okay ist. Es ist wichtig, dass wir uns auch unter das ewig gültige Wort stellen, auch dort, wo wir es nicht einordnen können. Dann 50 Tage nach Karfreitag kommt der Pfingsttag. Gott sendet seinen Heiligen Geist auf die Jünger. Und da passiert ein ganz ähnliches Phänomen wie am Berg Sinai. Ist interessant, sie sind im Haus rein und plötzlich fängt es an zu sausen und zu brausen an. Es kommt ein bisschen ein gewaltiger Sturm und es muss auch laut sein, weil die Leute kommen dann schauen von rundherum und Feuerflammen kommen oben runter. Ist enorm. Der Geist, der die Bibel inspiriert hat, kommt auf ganz normale Menschen, weil sie an Jesus glauben. Und in dem Moment passiert etwas Wesentliches, etwas, was in der Weltgeschichte wirklich ein Kern ist, ein Kernpunkt, nämlich der Hesekiel hat das vorausgesagt, im Hesekiel 11, Vers 19 und 20. Es heißt da: Und ich werde ihnen ein Herz geben und werde einen neuen Geist in ihr Inneres geben, und ich werde das steinerne Herz aus ihrem Fleisch entfernen und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen Ordnungen leben und meine Rechtsbestimmungen bewahren und sie befolgen. Und sie werden mir zum Volk und ich werde ihnen zum Gott sein. Ein neues Herz und der Grund, damit sie in meinen Ordnungen leben. Weil die Juden haben das Problem gehabt. Die haben das Gebot von Gott gekannt, aber sie haben es irgendwo nicht ins Herz gebracht. Sie haben es wie nicht können leben. Und seit der Ausgüssung vom Heiligen Geist hat er uns das Herz neu gemacht. Ist in unser Leben gekommen, schreibt quasi seine Gebote in unser Herz hinein und befähigt uns, die Gebote zu halten. Und jetzt gilt nicht mehr, du musst, komm, streng dich noch ein bisschen mehr an, du musst. Sondern von Gott her ist jetzt eigentlich die Sicht, jetzt will ich. Ich will. Und in ihm kann ich. Also mega eine Grundsatzänderung. Oder nicht mehr echt Leistung, sondern aus dem Herz, aus der Beziehung zu Jesus heraus. Dann das Nächste, was am Berg Sinai passiert ist bei den Juden, Ehrfurcht. Mega, mega Ehrfurcht ist über sie gekommen. Es ist ihnen neu bewusst worden, wie heilig Gott ist. Und es war ja so, dass, wo sie an den Berg Sinai gekommen sind, Gott kommt runter, die Raucherei und Erdbeben und so. Und dann hat Gott ihnen die Gebote zuerst mündlich zugesprochen, können wir mal nachlesen. Aber sie haben es fast verjagt, sie haben es nicht können annehmen, sie haben es wahrscheinlich auch nicht verstanden. Nachher erst ist dann die Steintafel-Variante gekommen. Aber auf jeden Fall ist da grosse Ehrfurcht über sie reingekommen. Furchterregend. Und interessant, die Ehrfurcht war auch in der ersten Gemeinde da gewesen. Gott war auch dort gegenwärtig gewesen, und dass er Ehrfurcht ausgelöst hat. Und da ist man nicht so locker, flockig so umgegangen mit Gott und seinen Geboten. So, ja, hey Jesus, mein Kumpel, wir zwei, ja, ist cool miteinander, gell? Irgendwo, sondern die sind voll Ehrfurcht gewesen. Auch gerade im Blick auf seine Weisungen. Vielleicht kennen wir die Szene aus der Apostelgeschichte von Hananias und Sapphira. Sehe ein paar. Sie verkaufen ihr einen Acker, den sie haben, bringen einen Teil vom Geld zu den Aposteln und sagen, schau, da ist das Geld, das wir für den Acker bekommen haben, das ganze Geld, und möchten das spenden für die Armen. Ist ja eigentlich mega, mega toll. Aber sie haben gelogen. Oder sie haben gelogen, sie haben gesagt, es ist alles. Vielleicht haben sie besser dastehen, ich weiß auch nicht warum. Auf jeden Fall haben sie gelogen. Und der Petrus hat gesagt, hey, warum habt ihr das jetzt gemacht? Ich hätte das Feld nicht müssen verkaufen. Ich hätte es behalten können, das wäre kein Problem gewesen. Warum habt ihr den Teufel euer Herz füllen lassen? Sie haben gelogen, haben öffentlich. Und wir lesen die Geschichte, dass die beiden tot umgekehrt sind. Könnt ihr euch vorstellen, was es ausgelöst hat unter den Jüngern? Ich dachte, wow. Das habe ich mal gar nicht mehr gesagt und ganz tief eingeschnauft. Hey, Gott ist wirklich heilig. Die haben es gar nicht locker flockig genommen. Also, wo der Heilige Geist wirkt, da ist eine Freiheit. Aber nicht eine Freiheit von seinen Ordnungen. Auch nicht eine Freiheit von der Ehrfurcht, sondern eine Freiheit, um die Gebote zu leben. Das ist Freiheit. Heute versteht man Freiheit, ich kann machen, was ich will. Frei von Ordnungen, ich kann Sachen machen, die mich kaputt machen. Das ist echt keine richtige Freiheit. Freiheit, das zu tun, was Gott will, das führt zu einem richtigen, guten Leben. Und heute, ich denke, ist die Ehrfurcht wahrscheinlich schon nicht mehr ganz an so einem gesunden Ort. Am Sinai ist eigentlich das Volk Gottes vom Alten Testament so richtig entstanden. Mit der Befreiung, mit der Tora sind sie frei geworden zum Wirken in die Welt hinein. Die haben übrigens auch einen Missionsauftrag gehabt. Einfach einen zentralen, nicht einer geht hinaus, sondern einer die Leute können kommen und schauen, wer Gott ist, auch im Tempel. Und am Pfingsten, ja, Pfingsten ist gemein entstanden, das neutestamentliche Volk Gottes. Durch den neuen Bund ist sie gebildet worden. Also ich finde es enorm eindrücklich, wenn man sich die Parallelen so vor Augen führt. Aber es geht ja noch weiter. Die Juden haben dann am Sinai müssen auf den Mose warten, als er auf dem Berg oben war. Und sie haben dann gedacht, hey, der Mose, der ist gestorben. Der kommt nicht mehr. Wir müssen selber handeln, wir müssen reagieren. Jetzt müssen wir, eben, das ist die Religion. Oder wir müssen etwas machen, dass wir vor Gott irgendwie angenommen werden können. Und sie haben ein goldiges Kalb gemacht, haben das Kalb angebetet und haben genau dem, was sie es gemacht haben, sind sie ganz scheußlich von Gott abgefallen. Sie haben Götzendienst betrieben und Gott hat sie bestraft. Er hat sie bestraft und hat das Volk gereinigt. Es sind 3000 Leute sind umgekommen da dabei. Apostelgeschichte, Petrus, mitten in Jerusalem, 100'000 Leute. Petrus predigt, wie viele kommen zum Glauben? 3000. Mega Parallelen. Ich finde das schon krass. Und ich glaube, diese Parallelen, die sollen uns zeigen, Gott hat einen Plan mit uns und mit dieser Welt. Und dieser Plan ist nicht nach innen orientiert, so ich und mein Jesus, oh, wir zwei, mir muss es gut gehen, sondern nach außen. Und dieser Plan fängt für uns an, an Karfreitag, wo Jesus stirbt und geht weiter am Ostersonntag und er aufersteht. Und er macht das, weil wir durch unsere Lebensschuld nicht können vor dem heiligen Gott bestehen. Und er will uns befreien. Jesus will uns befreien von Sachen, die uns binden. Uns frei machen für das wahre Leben. Und er will uns erfüllen mit seinem heiligen Geist. Dass wir befähigt sind, das zu tun, was gut ist für unser Leben und was er auch will. Dass es nicht mehr eine Überforderung ist. Und ich glaube auch, dass dieser Geist will Ehrfurcht wecken. Gesunde Ehrfurcht vor Gott und seinen Geboten. Und er will uns als Gemeinde aufbauen. Er will, dass die Gemeinde sich entwickelt, dass sie fürschig geht, dass sie wachstümlich ist, offen ist auch für mal etwas Neues, für etwas anderes. Er will, es muss leben. Und irgendwo muss jede Generation wieder ein Stück weit etwas Neues entdecken, auch von den Wahrheiten. So schleppt es wie nicht mehr dann mit der Zeit. Und das ist die Linie. Ich glaube, an dieser Linie will Gott mit uns entlang gehen. Und wenn wir da entlang uns führen lassen, dann können wir wirklich, dann können wir etwas erleben, etwas Gutes. Wenn wir aber etwas auslösen, wenn wir irgendwo, warum auch immer, dann hat das auch Auswirkungen, dass wir kein richtig erfülltes Christsein leben können. Aber entscheidend ist, die Linie führt zum Ausleben von Gottes Gebot. Also der Heilige Geist, der am Pfingsten ausgossen worden ist, ist ein Praktiker. Der will, dass wir das auch ausleben. Es muss lebendig werden in mir, das Wort. Und wisst ihr, ich bin in ihm, sind wir befähigt. Und jetzt gilt es nicht auf Knopf drücken, jetzt hast du alles wie ein Roboterli, sondern wir haben jetzt alle Voraussetzungen. Jetzt können wir anfangen, lernen, das auszuleben. Man muss nicht nur etwas Neues bekommen. Man hat alles, jetzt muss man wie lernen, mit dem umgehen. Und kann immer mehr das Leben. Also das heisst, du brauchst nicht noch ein bisschen mehr Heiligen Geist. Oder du musst jetzt nicht irgendwie über dich beten lassen, dass du noch ein bisschen mehr Heiligen Geist bekommst und dann klappt es. Also wenn du Jesus, deine Schuld, bekannt hast und ihn eingeladen hast in dein Leben, dann hast du den ganzen Heiligen Geist. Der ist ganz da. Aber wir müssen vielleicht ihm noch mehr Raum geben, dass er in uns kann tun und lassen, was er will. Und dass wir das Steuerrad loslassen von unserem Lebensgefährt. Und das ist das Schwierige. Das ist ja mega schwierig eigentlich. Aber wenn wir das machen, dann übernimmt die Steuer Gott, Jesus, der Heilige Geist. Und dann wird er uns ins Bild verändern von Jesus. Dann kommt unser Leben auch mehr Autorität über. Und dann, je nachdem, können wir auch gelassener werden. Und auch mutiger. Und all das soll passieren, damit ich ein schönes Leben habe. Damit es mir so richtig so wohl sein kann, Sofa-Tiger, Füße hochlagern, Eistee trinken, irgendetwas schauen. Nein, eben nicht. Sondern, dass ich den Sinn von meinem Leben als Kind Gottes ausleben kann. Und der Sinn von meinem Leben als Kind Gottes ist, dass ich rausgegangen und Zeuge bin von Jesus. Das ist der Sinn, warum es uns da noch gibt, das gemeint. Zeuge sie für Jesus. Jesus sagt in Apostelgeschichte 8, Vers 1, ihr werdet Kraft empfangen, die göttliche Ausrüstung, die ist da, die Ausrüstung ist gegeben, seit Pfingsten, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Sogar dann, mit dem Leben, sogar dann, wenn wir gar nicht speziell daran denken, wenn wir im Geschäft unsere Sachen gut machen. Irgendeiner hat es mal gesagt, schade, das weiß ich gar nicht mehr, wer es war, aber hat gesagt, wir sollen, auch wenn du jetzt ein Strassenkehrer bist, dann schau, dass du der beste Strassenkehrer bist in der ganzen Stadt. Mach deine Arbeit so, wie irgendwie der Goethe Lieder geschrieben hat und Gedicht. Gib alles. Und klar, nicht im Perfektionismus hier rutschen, bitte, das darf es nicht heißen. Aber wenn wir so unsere Sache machen, dann sind wir auch ein Zeugnis. So unter anderem. Aber wer sich jetzt gegen die Auswirkung des Zeugens sträubt, der sträubt sich gegen die Entfaltung der Kraft des Heiligen Geistes in seinem Leben. Und weil, wenn wir jetzt das Wirken von Gott loslässt, von dieser Linie, die wir hier haben, wenn wir da einfach sagen, es geht nur um die Kraft Gottes, die soll sich manifestieren in mir, aber die Linie wie weglässt, dann führt das eigentlich in ein Egoist-Sein, geistlicher Egoismus. Oder ich, mir, mein Herr, segne diese drei, nach mir die Sintflut. So, in dem Sinn. Aber Shavuot, ich kann sagen, Shavuot ist die Initialzündung. Oder? So ein bisschen der Bereich da, das ist die Initialzündung für Gottes Plan mit uns. Und zwar, weil, und das ist mir jetzt auch ein bisschen neu aufgegangen, weil ab Pfingsten, vom Alten Testament her und vom Neuen Testament, kommt ab Pfingsten, trifft sich das Wort Gottes und der Heilige Geist in mir drin. Und das ist ein gewaltiges Powerpäckchen. Ein Paket, das abgeht. Und damit das abgehen kann, müssen wir uns am Heiligen Geist hingeben, dass er unser Leben bestimmen kann. Und wir müssen mit der Bibel arbeiten. Also wir müssen die Bibel besser kennenlernen. Das ist das Werkzeug eigentlich vom Heiligen Geist, kann man sagen. Und an Shavuot, das ist interessant, an Shavuot, also heutzutage, dem Freudenfest über den Empfang von der Tora, essen die Juden heute noch hauptsächlich Milchspeisen. Also alles aus irgendetwas Milch. Und ganz bewusst, sie sagen nämlich, Gottes Gebot ist wie Milch für einen Säugling. Wie ein Säugling durch Milch wächst und Abwehrstoffe bekommt, so eine Wirkung hat die Bibel auf den Gläubigen. Und damit sind die Juden uns wieder ein Gleichnis. Die machen das alle Jahr. Alle Jahr essen die Milchprodukte am Shavuot. Und ich weiß, ja, wohl, sie wissen das auch. Das ist für sie auch offensichtlich. Aber für uns ist es wie auch ein doppeltes Bild. Ein Bild für das, was der Petrus auch sagt, im 1. Petrus 2, Vers 2. Da sagt er, genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein. Auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst, bis das Ziel, eure Rettung, endgültig erreicht ist. Also das zeigt auch, das Normale ist eigentlich, dass ein Christ wächst bis am Schluss von seinem Leben. Nicht immer gleich, nicht immer konstant, aber im Grundsatz. Weil wir begierig sind auf das Wort Gottes. Und das ist eigentlich auch die Frage, stimmt das eigentlich bei mir? Stimmt das bei uns? Wie wichtig ist uns der Umgang mit der Bibel? Wie viel Zeit investieren wir ins Wort Gottes? Und wenn ich das so formuliere, dann ist natürlich Gefahr, also Gefahr, es könnte sein, dass ich meine, der andere vielleicht ein schlechtes Gewissen aufflammt. Und das ist überhaupt nicht, jetzt, ich sage das nicht wegen dem, mir geht es nicht um ein schlechtes Gewissen. Das geht nicht um das. Es geht um die Absicht, dass ich bereit bin, etwas zu ändern, wenn ich merke, es ist nötig. Dass ich etwas anpasse in meinem Leben. Damit Gottes Geist seine Arbeit kann tun kann. Zum Beispiel könnte ich sagen, darum gebe ich der Bibel mehr Gewicht in meinem Leben. Und wir sind Herr über unser Leben, also Herr unter Jesus. Wir können sagen, oh, ich will. Gott, wenn wir den Heiligen Geist haben, ich will etwas ändern. Dann können wir das machen. David hat zum Beispiel auch gebetet in dem langen Psalm 119. im 173. Vers, greif ein und komm mir zu Hilfe. Dann können wir auch anfangen. Hilf mir, Jesus. Ich habe meine Wahl getroffen, nur deine Gebote sollen der Maßstab für mein Leben sein. Wir können wählen. Wir können sagen, ich will heute Morgen etwas anpassen. Hilf mir, aus mir heraus kann ich es nicht, hilf du mir. Und auch wir können heute Morgen Wahl treffen. Was ist bei dir dran? Vielleicht ist bei dir dran zu sagen, Gott, zeig mir, ganz grundsätzlich, zeig mir, ob Jesus wirklich Gottes Sohn ist. Das ist ein mega gutes Anliegen. Zeig mir, dass es wahr ist. Zeig mir, ist Gott wirklich erfahrbar? Und kommt die Bibel wirklich von dir? Ich möchte das wirklich wissen. Das könnte zum Beispiel eine Variante sein. Oder vielleicht stellst du dich bewusst unter das Wort Gottes. Sag Jesus ganz bewusst, ich stelle mich unter dein Wort, auch dort, wo ich Mühe habe. Ich will es akzeptieren. Ich entscheide mich, nicht irgendetwas zurechtzubiegen, sondern ich entscheide mich, deine Gedanken anzunehmen. Oder vielleicht das Dritte, vielleicht ist bei dir dran, zu beten, Herr, öffne mir die Augen für deine Wunder, die im Gesetz drin sind, in der Bibel drin sind. Die Wunder, die ich jetzt nicht sehe. Mach mir die Augen auf. Ich möchte neue Freude bekommen von der Bibel. Wisst ihr, das ist nicht gut, wenn man einfach denkt, oh, ich muss mir ein bisschen mehr Mühe geben. Ja, okay, ein bisschen mehr Mühe geben. Und dann schon. Wir dürfen um das bitten und uns ausstrecken nach Gottes Möglichkeiten. Und dass wir können sagen, ich will eine neue Begierig werden. Wie ein Säugling nach der Muttermilch. Will ich begierig werden nach der Bibel. Ich möchte ihr einen größeren Stellenwert geben. Ich möchte das. Ich möchte mit einer anderen Haltung drin lesen oder forschen. Nicht mit der Haltung, ich muss eine Pflicht erfüllen. Weil das gehört sich ja so. Dass ich kein schlechtes Gewissen habe. Sondern mit der Haltung, dass mich die Tätigkeit zur Kraftentfaltung vom Heiligen Geist führt. Dass ich die Haltung kann leben, das wünsche ich mir. Das könnte man Jesus sagen. Und dass man so in die Freiheit kommt. Das zu leben auch, wo er möchte. Und so kann das Pfingstfest heute kann zu einer Erneuerung führen in unserem, in deinem Leben. Heute können Weichen neu gestellt werden. Sagen Sie mal ganz, ganz allgemein, es liegt in unserer Hand. Gott hat uns Vollmacht gegeben in diesen Punkten. Und ich möchte jetzt eine Zeit haben von der Stille, wo jeder kann vielleicht sich noch ein paar Gedanken machen und dann einfach für sich im Stillen kann Antwort geben, auch im Gebet. Gebt Jesus doch eine Antwort und fällt einen Entscheid, was bei euch dran ist. Formuliert etwas. Und ich schließe dann die Zeit ab mit dem Gebet und dann singen wir miteinander das Lied. Noch. Ein Gedanke ist, wo man den Eindruck hat, das könnte ein Punkt sein, wo gut wäre zu bearbeiten und sich etwas zu entscheiden. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du uns Kraft gibst, das umzusetzen. Und Herr Jesus, du siehst, wie schnell man irgendwo so runtergeht auf der Leistungsebene. Man sollte doch und es gehört dazu. Und dass wir etwas auch dieser Art verstehen, aber irgendwo ist das so nicht fruchtbar. Bitte hilf, dass wir es von dir angehen, die Sache. Aus deiner Kraft, dass durch deinen Geist etwas Neues entstehen in unserem Leben. Einfach das, was dran ist bei uns. Ich bitte dich, Herr Jesus, jetzt, dass du Neues schaffst, in dem Moment, in den Momenten, wo wir jetzt da sind. Lass Neues anbrechen, Neues aufbrechen in unseren Herzen. Leben entstehen, wo kann uns Freude machen. Man kann sagen, wow, cool. So ist das Leben mit Jesus irgendwie anders. Schöner, lebendiger. Ich lade dich ein, Herr Jesus, dass du uns hilfst, weiterzukommen auf einen guten, gesunden Weg. Und dass es kann ausströmen von uns auch in unser Umfeld hinein. Dass du gross wirst letztlich. Danke vielmals. Amen.